Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung in der Reihe Literatur und Wissenschaft, die das Literaturhaus Berlin und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam veranstalten. Heute mit Gün Tank und Sabine Haag. Mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur im Sender und ich freue mich, dass Sie beide da sind und wir miteinander sprechen können über den Roman von Gün Tank, Die Optimistinnen. Roman unserer Mütter, erschienen bei S. Fischer. Gün Tank ist im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg Beauftragte für Menschen mit Behinderung, nachdem sie dort schon Integrationsbeauftragte war. Und sie hat einige berufliche Erfahrungen. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten. Sie hat 2011 eine Ausstellung, die Ausstellung 2214 und es kamen Frauen, kuratiert. Sie war Geschäftsführerin einer Organisation von postmigrantischen Organisationen. Sie war davor Sängerin der Band, noch einiges mehr, glaube ich, aber sie war auch Sängerin der Band Die bösen Mädchen.
Ich fühle mich alt, Lachs.
Sie haben einfach wahnsinnig viel gemacht. Sie haben bei deutschen und bei türkischen Medien gearbeitet nach einem Studium der Journalistik in Istanbul. Nun haben Sie auch noch einen Roman geschrieben. War das immer Ihr Wunsch?
Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das eines Tages passieren wird. Ich bin da irgendwie reingestolpert, kann man sagen.
Und Sabine Haag ist da aus der Wissenschaft. Sie forscht über Geschlechterverhältnisse. Sie lehrt an der TU Berlin Soziologie der Geschlechterverhältnisse. Haag ist Mitherausgeber in der Zeitschrift Feministische Studien und sie leitet das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der TU Berlin. Ihr letztes Buch ist 2021 erschienen, Gemeinschaft der Ungewählten, Umrisse einer politischen Kohabitation. Sabine Haag, haben Sie bei der Lektüre von Die Optimistinnen auch so ein bisschen überrascht reagiert, weil da so wenige Männer in dem Buch vorkommen wie ich?
Nein, ich habe es nicht mal bemerkt, dass so. Und ich habe die Männer nicht vermisst, aber es kommen ja schon auch einige vor, die eine sehr zentrale Rolle haben. Darüber werden wir ja sicher gleich noch sprechen. Also das Buch heißt Die Optimistinnen. Warum sollte ich da die Männer vermissen?
Bevor wir den Inhalt des Buches reden, was war denn die Motivation für Sie, Frau Tank, hineinzustolpern in diesen Roman?
Sie hatten ja schon beschrieben, dass ich diese Ausstellung mit kuratiert hatte, 22.14 und es kamen Frauen. Das heißt, ich habe mich viele Jahre mit der Einwanderung der ersten Generation von Frauen beschäftigt. Und meine Mutter ist selbst auch eingewandert. Ich bin in einem sehr internationalen politischen Frauenkreis groß geworden. Also ich war immer, vielleicht deswegen auch so wenige Männer, immer viel unter Frauen. Ja, und dann fing ich irgendwann an zu schreiben, aber eher aus dem Grund heraus, das war für mich so ein bisschen ein Empowerment für mich selbst. Es gab diese ewigen Debatten über Frauen, die nicht integriert seien, Männer, die Frauen unterdrücken. Hauptsächlich dann wurde die muslimische Gesellschaft da angeschaut in diesem Punkt. Und das war irgendwie so fremd von dem, was ich kenne, was ich in meinem Leben einfach kennengelernt hatte. Ich möchte nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt in jeder Gesellschaft Gewalt gegen Frauen, bei jeder Nationalität, überall. Also bei den Wissen, wie die Zahlen in Deutschland sind. Also wenn wir uns die anschauen, da wird uns speiübel. Aber ich hatte den Bedarf, dann einfach loszuschreiben. Und ob es ein Roman wird oder was es wird, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Es war für mich wirklich. Also es hätten auch Kurzgeschichten sein können. Und dann hatte ich einen Freund von mir, dem ich heute noch die Augen küsse dafür. Den hatte ich so die ersten Seiten geschickt. Der hat auch einen kleinen Verlag, einen eigenen Verlag. Und er sagte, Gün, ich würde mit Handkuss, würde ich, was auch immer daraus wird, das übernehmen. Aber schreib weiter und versuch daraus irgendwie mehr zu machen, dass mehr Leute das lesen können. Und dann war es so, dass ich halt das ja nebenbei gemacht habe, immer mal wieder, neben der Arbeit, im Urlaub. Und dann das Glück hatte, in Anführungszeichen, ich war schwanger mit Zwillingen und war dann 2 Monate im Krankenhaus. Und was macht man da? Man schreibt ein Manuskript zu Ende. Also ich kann sagen, wirklich 1, 2 Tage vor der Geburt der Kids war das erste Manuskript fertig.
ich bin immer noch nicht bei dem Buch, weil davor stellen sich mir immer einige Fragen. Zum Beispiel heißt im Untertitel dieses Buch Roman unserer Mütter. Und man fragt sich dann eben gleich, welches wir da gemeint ist, unsere Mütter. Dann ist es auch das, was man heute oft schreibt, es ist autofiktional. Man denkt immer, ja, da deckt sich doch so ungefähr einiges in ihrem Leben mit der Geschichte einer der beiden Erzählerinnen, also der Ich-Erzählerin im Roman, die auch die Tochter der Hauptperson ist. Zweiter Erzähler, der erzählt von der Mutter. War das eine bewusste Entscheidung, so einen autofiktionalen Roman zu schreiben?
Ich bin da wirklich so ein bisschen reingeschwommen. Ich hatte keine Planung im Vorfeld, ich werde über diese Figur und jene Figur, sondern die Figuren sind irgendwann zu mir gekommen und sind zu etwas geworden. Also der Dede zum Beispiel hier in dem Roman, der Großvater, mit dem habe ich sehr viel gesprochen. Und das war schon so verrückt, dass ich irgendwann, ich hatte ja gesagt, ich war schwanger, mit ihm über Kindererziehung gesprochen, aber so gar nicht, was irgendwie nicht mit einem lebendigen Wesen, sondern mit einem fiktionalen Dede, der in meinem Kopf schwirrte, fing ich an, über Kindererziehung zu sprechen, was gar nicht mit dem Roman zu tun hatte. Also die Figuren haben sich entwickelt. Ich glaube, das geht jeder AutorIn so. Aber wenn ich ein Science-Fiction schreibe, irgendwie kommt da natürlich immer ganz viel von einem selbst mit auch hinein, auf die eine oder andere Weise. Der Dede, der in diesem Roman ist, der ist ein sehr gläubiger Mensch. Und gleichzeitig liebt er Tina Turner sehr. Und das war bei meinem Dede auch der Fall. Also er hat Tina Turner verehrt und 5-mal gebetet am Tag.
Sabine Haf, wie haben Sie diese zwei Erzählebenen gelesen, die ich ziemlich geschickt finde? Also der eine, der erzählt von Nur, so heißt die Hauptperson, die mit 22 Jahren 1972 in die Oberpfalz geht aus Istanbul und dort in einer Porzellanfabrik arbeitet. Dann hat sie sehr bald eine Tochter, die 1974 in Berlin geboren wird, wohin die Mutter dann umzieht aus der Oberpfalz. Und diese Tochter ist die zweite Erzählerin. Sie sagt ich und sie erzählt, so steht immer über ihren Kapiteln, die in Kursivschrift im Buch stehen, heute eingetaucht im Gestern. Es gibt immer Bezüge zwischen diesen beiden Erzählebenen. Und das eine ist eben eine trockene und distanzierte und sachliche und angesiedelt in den 70er Jahren meist. Und die andere ist persönlich und emotional beteiligt, sehr viel stärker erinnernd. Und das ist ziemlich geschickt. Fanden Sie das auch so?
Ja, aber ich würde gerne noch zu dem vorherigen Punkt was sagen. Wenn wir Roman unserer Mütter jetzt nicht so ganz streng buchstäblich verstehen, sondern vielleicht auch ein bisschen in einem übertragenen Sinn, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, es ist der Roman meiner Mutter, jetzt in einem stark biografischen Sinne, aber durchaus der Roman einer bestimmten Generation von Frauen, nämlich die Generation, die unsere Mütter durchaus gewesen sind, also Frauen, die sich zum Beispiel das Recht auf Erwerbstätigkeit erst einmal erkämpfen mussten, die in Erwerbstätigkeit, auch wenn sie, wie im Fall dieser Frauen, Fabrikarbeit ist, also noch keine sozusagen qualifizierte Arbeit, doch darin schon ein Stück an Autonomie gefunden und gewonnen haben. Es kommen ja auch ein paar Frauen vor, die nicht migriert sind, reale Figuren, also Brigitte beispielsweise, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, die eine ja nicht ganz unwichtige Rolle sozusagen in einer bestimmten Phase hat. Es gibt eine Figur, Margarete Steinmann, aus den 1920er Jahren, die nur als Erzählung sozusagen auftaucht, an einer ganz interessanten Weise, wie sie in die Geschichte hineinkommt, finde ich. Da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Das fand ich besonders persönlich sehr, sehr schön. Also insofern, wenn wir das ein bisschen loslösen von einem ganz engen biografischen Verständnis, dann kann ich schon sagen, ja, das ist der Roman unserer Mütter in diesem beschriebenen Sinne.
Ich muss da auch ganz kurz, weil das ist mir vorhin auch noch, ich habe es jetzt nur vergessen gehabt, eingefallen, bei vielen meiner Lesungen sind Frauen, die jetzt selbst nicht migriert sind, auch zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben sich da wiedergefunden. Mhm. Ja, ich werde nie vergessen, die eine Frau hat wirklich, sie hatte Tränen in den Augen und hatte gesagt, du, ich war eine der Frauen, die erst mal zu Hause geblieben ist, weil mein Ehemann das von mir verlangt hat und die sich dann befreit hat. Mhm. Das war mir beim Schreiben sicherlich auch nicht so bewusst, was das also mit anderen Menschen vielleicht nochmal macht. Ich hatte natürlich auch den Fokus mehr auf die erste Generation gelegt. Aber da ist, glaube ich, also jeder zieht so ein bisschen was für sich raus, ist mein Gefühl auch mittlerweile. Also so, hoffe ich zumindest. Ich mache das, wenn ich Bücher lese, wenn ich Romane lese, dass ich dann für mich auch immer Sachen rausziehe und mich dann da auch zu Hause fühlen kann, auch wenn das irgendwie vielleicht nicht unbedingt mein Heim ist in dem Sinne.
Genau. Aber zu Ihrer Frage mit den beiden Erzählebenen und Erzählzeiten. Sie haben jetzt gesagt, das ist viel sachlicher. Das stimmt, da wird natürlich auch Zeitgeschichte erzählt der frühen 70er Jahre, der Arbeitskämpfe, in denen sich die Frauen dann da engagieren, die Situation in den Fabriken, in den Wohnheimen, in denen die sogenannten GastarbeiterInnen untergebracht werden. Aber auch da gibt es ja auch viel gelebtes Leben, viel Emotion. Was ich besonders schön fand, ist wirklich sozusagen die Beschreibung auch des Lebens der Frauen miteinander in dem Wohnheim. Die Begegnungen, die Freundschaften, die da entstanden sind, das ist ja dann auch sehr, sehr wichtig für das, was politisch passiert und erzählt wird. Also insofern würde ich das erstmal nicht so trennen. Was ich sehr schön finde, ist, dass sich diese beiden Ebenen und Zeiten so langsam aufeinander zubewegen und dass die zweite Stimme, also die Ich-Stimme, die Stimme der Tochter, ja auch Dinge, Erfahrungen, Erlebnisse, Schattierungen und Farben aus dem Leben der Mutter erzählt. Sie erzählt von ihrem eigenen Leben, von ihrem Wunsch und ihrer Sehnsucht nach Istanbul zu gehen, von den Besuchen im Sommer dort etc. Sondern darüber erfahren wir ja auch noch mal sehr viel aus und aus dem Leben von Nur und über Nur. Und im Laufe des Romans wandern diese beiden Zeiten ja ein Stück weit zusammen. Das fand ich sozusagen erzählerisch wirklich sehr, sehr schön gelöst, dass es dann am Ende sozusagen gewissermaßen von zwei Enden zusammenläuft. Das fand ich erzählerisch sehr schön gelöst.
Und dass sie zugleich aber auch eine Eigenständigkeit behaupten können. Also die sind nicht so aufeinander bezogen, dass die Tochter etwa antwortet auf das, was der personale Erzähler vorher über ihre Mutter erzählt hat, sondern es gibt so ganz große Zusammenhänge. Einmal geht es um die Liebe, das hören wir vielleicht noch. Und da ist der Übergang dann merkbar. Aber ansonsten ist er nicht so deutlich und das finde ich sehr gut gelöst, weil diese Eigenständigkeit dieser beiden Stimmen auch erhalten bleibt. Ich würde auch gerne mal zu dieser Birgit, ich glaube Birgit oder Brigitte zurück, die deutsche Frau nämlich, die ein Beispiel dafür ist, wie in diesem Text dauernd Fenster aufgemacht werden. Das stimmt schon, wie Sie sagen. Das ist nicht nur bezogen auf, sagen wir, die erste Einwanderungsgeneration, die zweite, die dann ihre Erfahrungen schildert in Deutschland, sondern es werden immer Fenster aufgemacht. Es gibt einen Rostocker, der 1989 nach dem Mauerfall nach Berlin kommt und ein Bett sucht und aufgenommen wird von der Familie und einige Tage auch bleibt. Es gibt diese Birgit oder Brigitte, die auch eine Zeit lang in der Fabrik mitarbeitet und dann aber, und das sind die 70er Jahre, ausscheidet, weil ihr Mann es nicht mehr erlaubt. Und weil sie die Schwiegermutter pflegen muss. Und danach sieht sie furchtbar verhärmt aus. Das ist diese Zeit, in der, glaube ich, bis 73 es deutschen Frauen nicht erlaubt war, ohne Einwilligung des Mannes ein Unternehmen zu gründen und auch arbeiten zu gehen. Also selbstständig, wirtschaftlich selbstständig zu sein. Und diese Frauen sind es. Das fällt auch sehr auf. Und diese Fenster, das fand ich sehr geschickt von Ihnen, diese Fenster werden immer wieder aufgemacht und es kommen so Schicksale hinein, die, wie in einer Großstadt übrigens üblich, aber in einem Roman nicht unbedingt, dauernd hinzukommen.
Ich hatte ja auch Frauen interviewt. Und man muss sagen, ich habe das Glück, dass ich doch recht schnell so Lebensgeschichten von Menschen erzählt bekomme. Da mischen sich auch Figuren. Also die Figuren, die da sind, sind natürlich auch aus der Fantasie herauskommend, aber auch aus diesen Gesprächen herauskommend dann zusammengesetzt. Daher dann natürlich auch diese Fenster, hatten Sie das, glaube ich, genannt. Nee, es ist ein sehr schöner Begriff. Also ich bin gerade sowieso so ein bisschen beseelt zu hören. Also so rechts und links. Ich denke mir mal so, habe ich das jetzt alles geschrieben? ja, damit öffnen sich dann auch, glaube ich, diese Fenster. Also aufgrund von diesen Geschichten, die dann im Kopf noch, also entweder aufgenommen waren oder halt im Kopf noch waren, einfach von Gesprächen.
Sabine Haag, ich habe noch eine andere Frage, nicht nur zu den Männern, sondern auch zu Ihrem Eindruck, den ich auch habe. In der Rezeption ist dieses Buch immer gelesen worden als ein Buch über die Streiks, auch die wilden Streiks zu Anfang von Frauen, Anfang der 70er Jahre. Und dann nochmal am Ende des Buches gibt es Streiks in Berlin, hinter denen auch ebenfalls Nur steht. Und sie erreichen noch einiges. Sie erreichen die Abschaffung der Leichtlohngruppen, also dieser schlechten Bezahlung, die speziell ersonnen war für Frauen. Und es gibt aber in der Mitte des Buches, was ist mein Eindruck, gibt es eigentlich eine sehr lange Strecke, in der es um den Zusammenhalt und um das Zusammenleben und um einen familiären und auch einen europäischen Zusammenhang geht mit Leuten, die entweder in der Fremde sind, die sich mögen, die miteinander gerne leben, wie Thülay und Nur etwa. Und da ist natürlich immer auch die Rede davon, wie arbeitet man? Aber es geht nicht um Streiks.
Ja, es geht noch nicht um Streiks, das ist richtig. Ich meine, das ist natürlich schon in gewissermaßen der Höhepunkt. Zumindest in der Erzählebene, Erzählzeit von Nur ist der Streik in Neuss in der Fabrik von Pierburg, Automobilzulieferer. Wer sich mit der Geschichte von Arbeitskämpfen in der alten Westrepublik auskennt, weiß, dass das ein sehr zentrales Ereignis gewesen ist, die in der Tat dazu geführt hat, dass diese Leichtlohngruppe 2, wie sie damals hieß, dann auch in der Folge abgeschafft worden ist. Also das ist ein zentrales Ereignis, ist aber dennoch sozusagen in der Mainstream-Geschichte sozusagen der Westdeutschen wenig verankert. Das kann ich mir vorstellen, ist mit ein Grund, warum vielleicht die Rezeption darauf sehr stark sozusagen erstmal rekurriert hat. Ne? Dennoch würde ich sagen, sind die Episoden, die beispielsweise im Wohnheim spielen, die schildern, wie die Frauen, die dort aufeinandertreffen, also Nur mit ihrer Freundin Thülay, dann kommt Mercedes aus Spanien dazu, Cemil und sozusagen wie die Freundschaften zwischen den Frauen entstehen, das gehört ja schon auch ein Stück weit mit dazu, um verstehen zu können, warum sie dann sozusagen in der Lage waren, auch in der Weise politisch aktiv zu werden. Wir reden über Frauen, die ja keine Möglichkeit gehabt haben, ansonsten sozusagen sich schon politisch zu engagieren, aufgrund der Situation, in der sie in der Bundesrepublik gelebt haben, sozusagen. Ne? Also sich politisch irgendwie in Gewerkschaften einzubringen, war kaum noch möglich. Es sind ja auch wilde Streiks, sozusagen. Die Gewerkschaften mussten ja für diese Themen auch erstmal aufgeschlossen und gewonnen werden, sozusagen, dass das relevante Themen sind für eine Gewerkschaft gegen die Eingruppierung in Leichtlohngruppen vorzugehen, sozusagen für die Arbeitsrechte von Frauen sich zu engagieren. Also die Frauen brauchten sozusagen ein anderes Fundament, andere Ressourcen, um politisch aktiv zu werden. Und das sind genau die freundschaftlichen Netze, die sie knüpften. Da bringt Nur als Figur sehr viel für mit und hat ein vielleicht auch natürliches, sage ich jetzt mal, Talent, um das Bild des Fensters nochmal aufzugreifen, sozusagen solche Kontakt auch herzustellen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Begegnung, als Nur und Thülay das erste Mal nach West-Berlin reisen und im Café Kranzler sitzen und sofort irgendwie in ein Gespräch mit dem Kellner sozusagen kommen. Und der Kellner bringt sie in Kontakt mit einer Freundin wiederum von ihm, Rosa, aus der West-Berliner Hausbesetzerszene der 1970er Jahre. Die dann ja auch eine wichtige politische Unterstützerin und Ressource sozusagen für die Kämpfe ist. Für mich hängt das sehr stark zusammen.
Ich glaube, ansonsten auch, ist. Also, Neuss ist ja so ein Streik, der wissenschaftlich sehr stark beleuchtet worden ist. Soweit ich weiß, weniger in Romanform vorkommt. Also, als ich Neuss, die Geschichte von Neuss kennengelernt habe, da war es für mich ein Empowerment-Prozess. Und ich dachte so, hey, und da stimmt dann wiederum unsere Mütter. Das haben unsere Mütter gemacht. Die haben dafür gesorgt, und unsere Mütter nicht bezogen auf türkeistämmige Mütter, sondern unsere Mütter bezogen auf alle Frauen, die da waren. Die haben dafür gesorgt, dass in Neuss es den ersten Betrieb gab, der befreit war von der Leichtlohngruppe. Ja. Die Leichtlohngruppe abgeschafft worden ist ja erst Anfang der 80er Jahre. Und das auch durch das Bundesverfassungsgericht, wo dann wiederum Frauen geklagt haben. Und
Bundesarbeitsgericht.
Bundesarbeitsgericht? Ja. Okay. Ich glaube, das Verhältnis von Gewerkschaften und Frauen und MigrantInnen ist halt auch sehr spannend, weil also es war immer sehr ambivalent. Auf der einen Seite war es halt die erste politische Plattform, wo man wirklich Politik machen konnte, weil Betriebsverfassungsgesetz das zugelassen hat, dass man Betriebsrat werden konnte, Betriebsrätin werden konnte und wählen durfte, also sowohl aktiv als auch passiv. Auf der anderen Seite aber ja immer so ein bisschen die Angst, es würde zu Lohndumping führen, wenn die jetzt da sind. So, und dieses Ambivalente, ich würde fast sagen, es hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst, aber irgendwo ist es immer mitgeschwungen.
Na, mir ist das natürlich aufgefallen vor dem Hintergrund von Romanen aus den 20er Jahren über die Arbeiterbewegung. Und wenn dann dort Streiks vorbereitet werden oder wenn es darum geht, im Betrieb etwas durchzusetzen, dann natürlich gibt es ganz andere Szenen als in diesem Roman. Man trifft sich in der Zelle oder im Kader und man überlegt die nächsten Aktionen. Man bereitet Flugblätter vor, man ist aktiv, es werden die entsprechenden, sagen wir, Slogans hin und her gewendet. Und hier geht es wirklich emotional befriedigendes Leben miteinander, in dem Freundschafts- und Liebesbeziehungen bis nach Kopenhagen hin und natürlich auch nach Istanbul gepflegt werden, in denen es lange Zeit natürlich immer auch darum geht, was erlebst du gerade, wo arbeitest du, wie arbeitest du dort, wie ist das Klima dort, aber es geht auch um alle anderen Dinge. Und das fand ich so überraschend, das ist so ein großer Unterschied. Jetzt haben Sie zweimal erwähnt Empowerment. Also zunächst mal ist das ja eine klassische Gewerkschaftsgeschichte. Ich meine, davon abgesehen, es gibt
einfach... Weiß nicht, ob die Gewerkschaften das so sehen haben.
Na, jetzt vielleicht schon, in den 70er Jahren vielleicht nicht. Aber es gibt Leute, die unter den Arbeitsbedingungen leiden, die organisieren sich. Sie sind sehr einfallsreich. Einmal spielen in der Szene, die eben Sabine Haag erwähnt wird, spielen Ostereier eine Rolle. Auf die Idee hat nur der Pfarrer der Kirche, die beim Wohnheim liegt, gebracht, als er ihr von Ostern erzählt hat. Also Ostereier werden angemalt und da werden dann die Buchstaben der drei Forderungen drauf gemalt. Das ist eine sehr hübsche Szene. Was ist daran Empowerment?
Für mich war es Empowerment. Ich habe es in erster Linie ja nicht geschrieben, um es zu veröffentlichen, sondern ich habe es für mich geschrieben. Es hat mir einfach gut getan. Und das war für mich empowernd. Ich habe jetzt im zweiten Schritt gemerkt, und das freut mich wiederum sehr, es ist ein Versuch vielleicht eher, kann man sagen, ein Versuch, der ersten Generation eine Stimme zu geben. Und mich freut es sehr, wenn ich dann von Menschen der ersten Generation halt auch ein positives Feedback bekomme und sie sagen, hey, cool, was du da, also sie sagen dann vielleicht nicht cool, aber schön, was du da zustande gebracht hast. Und schön, dass du auch mal andere Blickwinkel reingebracht hast. Das heißt, auch in irgendeiner Form scheint es dann ja auch, diese Menschen zu empowern. Also was man sich mal hofft, auch vielleicht als Autorin, ist ja, dass so bestimmte Sachen dann die Menschen für sich selbst auch draus ziehen. Und das gefällt mir. Das wiederum umgekehrt empowert mich das dann auch schon wieder, weil ich dann denke so, okay, cool, du bist nicht alleine.
Es ist ja nicht nur die Geschichte von Gewerkschaftsarbeitskämpfen, sondern schon ganz früh im Roman sozusagen gleich nach dem nur den ersten Brief geschrieben hat, der dann auf nicht aufgeklärten Gründen irgendwie zu früh geleakt wird, würden wir heute sagen, also wo es um die Wohnbedingungen im Heim geht, sagt sie an einer Stelle, und das ist wirklich sehr, sehr früh im Roman, sagt sie zu Tülay, ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer Männer sind, die über unser Leben bestimmen? Mhm. In der Fabrik sowieso, im Wohnheim, ist jetzt auch, in jedem Lebensbereich sind es Männer sozusagen, die über unser Leben bestimmen und wir sollen keine Stimme haben. Und das finde ich wirklich sehr schön, dass die Arbeitskämpfe sozusagen hier verknüpft sind mit den feministischen Perspektiven, dass die Frauen eben auf wahnsinnig kreative Aktionsformen zugreifen, die eben nicht aus dem klassischen Repertoire von Arbeitskämpfen kommen. Also die Ostereier haben wir jetzt schon verraten. Das ist sehr empowernd, finde ich. Und als Geschlechterforscherin und Feministin fand ich es auch sehr schön zu sehen, weil das in der feministischen Auseinandersetzung, auch in innerfeministischen Diskussionen, ja bis heute immer wieder auch ein Thema und durchaus auch ein konflikthaftes Thema ist, sozusagen die Unterstellung, die westdeutsche Frauenbewegung ist eine ausschließlich deutsche, weiße Bewegung gewesen und dadurch die schwarzen Frauen, die es in der Bewegung gegeben hat, die migrantischen Frauen immer wieder auch unsichtbar gemacht worden sind. Ich habe etwas mitgebracht, das können jetzt die Menschen im Radio nicht sehen, aber Ihnen kann ich es irgendwie zumindest hochhalten. Das ist die Dokumentation des ersten Kongresses, der damals noch hieß Ausländische und deutsche Frauen gemeinsam, 1984 in Frankfurt am Main. war das erste Mal, dass sozusagen explizit bundesweit, also alte Westrepublik, aber wenn man sich anguckt, sozusagen, worüber die Frauen hier diskutiert haben, aus welchen Kontexten die kamen, es gab einfach sehr viel mehr gemischte politische Zusammenhänge, als das heute in der Wahrnehmung sozusagen oft auch präsent ist. Wir haben ja einfach auch ein sehr stark rassistisches, veranderndes Bild der migrantischen Frau, vor allen Dingen der Frauen, schon auch der Männer sozusagen, aber sehr stark der Frauen, die vor allen Dingen wahrgenommen werden als diejenigen, sie sind nur über den Familiennachzug gekommen. Aus den, ich sag's jetzt mal wirklich so ein bisschen ja, zynisch sozusagen, aus den anatolischen Dörfern, rückwärtsgewandt, nicht gebildet, nicht westlich sozusagen sozialisiert, nicht an unseren Werten sozusagen von Gleichheit interessiert und orientiert. Also dieses sozusagen sehr stark exotisierende, rassistische, orientalisierende Bild, dagegen schreibt der Roman ja auch an. Ja, sie kam sozusagen aus ökonomischen Gründen, aber es kam ja auch Leute, die aus autoritären, diktatorischen Regimen geflohen sind, weggegangen sind, die weggehen mussten, um zu überleben. Intellektuelle Künstler und Künstlerinnen. Und diese Menschen sind in der Geschichte der Bundesrepublik viel zu wenig präsent sozusagen. Also wir gucken immer nur auf die Arbeitsmigranten, das ist eben, ja.
Also ne, du hattest jetzt gesagt, es sind auch Intellektuelle gekommen, aber auch Nicht-Intellektuelle. In beiden Gruppen findet man politische Menschen. Also ich bin immer ganz oft gefragt worden, was war denn der eigentliche Grund, warum die Protagonistin dann politisiert worden ist?
Ja.
Ich persönlich finde, sie ist sehr stark durch ihre Familie politisiert worden, ohne dass es Politik genannt worden ist. Mhm. Aber so ein Gerechtigkeitsgefühl. Ja. Mhm. Und dann kommen natürlich so Erlebnisse dazu. Und ich denke halt, das Bild, was wir oft haben, ist, man muss studiert haben und einen bestimmten Schulabschluss haben, um wirklich emanzipiert zu sein, um politisch sein zu können, etc. Und das stimmt einfach nicht.
Und Sie räumen ja auch mit einigen dieser Klischees ordentlich auf, und zwar auch sehr witzig. Also gleich zu Anfang wird nur vorgestellt, wie sie aus Istanbul kommt, 22 Jahre alt, Minirock, und dann sieht, dass in der Oberpfalz die älteren Damen Kopftuch tragen. Sie haben einiges vorbereitet für die erste Lesung. Da hören wir nur 1972. Hm. Und wir hören auch, und dann müssen Sie sich vorstellen, jetzt ist die Schrift in Kursiv, die Stimme von Sue, der Tochter, die eben von heute aus, und zwar nah irgendwie an unserer Gegenwart aus, erzählt. Und wir hören von Nos Erfahrung in dieser Porzellanfabrik in der Oberpfalz und auch mit der Freundin und Kollegin Thülei, von einem Pfarrer, den ich schon erwähnt habe, der Ihnen helfen wird. Und von einer Frau, die in den 20er Jahren Streiks organisierte in Thüringen, die heißt Margarete Steinmann, Sie haben es bereits erwähnt, Sabine Haag. Und nur die zu Beginn ihrer Arbeit in Deutschland kein Deutsch spricht, die hat ihren Namen missverstanden. Und zwar als den Namen für die blühende Pflanze Margarite, weswegen sie immer zu Margarete auf Türkisch Kuyungüsü sagt. Also ein schönes poetisches Missverständnis. Das bleibt auch im ganzen Buch so, obwohl sie natürlich sehr bald mitbekommt, das ist ein Fehler. Aber es ist ein poetischer Fehler. Bitte.
Soll ich? Eine Reise. Istanbul 1972. Paris. Sie will nach Paris. Französisch spricht sie nicht. Aber sie spürt und fühlt den Klang der Sprache. Leicht und leidenschaftlich. Die nächste bitte. Der weiße Kittel reißt sie aus den Gedanken. Sie steht in der Schlange, vor ihr Frauen, hinter ihr und neben ihr Frauen, überall Frauen. Frauen mit Kopftüchern in Miniröcken, alte und junge, mit und ohne Ehering, Frauen mit Kindern und ohne Kinder, in den Händen ein kleiner Becher, die Urinprobe. Einige haben mehr als nur einen Becher gefüllt und teilen ihre Proben mit anderen Frauen, die sie dankbar annehmen. Sind Sie schwanger? Fragt der weiße Kittel. Schwanger? Offiziell gibt es hier keine schwangeren Frauen, darf es keine Schwangeren geben. Schwangere sind nicht erwünscht in Deutschland. Heben Sie die Arme, sagt der weiße Kittel. Paris. Unter den Armen hält sie Bücher, hält sich daran fest, Romane auf Französisch, die sie bereits auf Türkisch gelesen hat. Seite für Seite kann sie wiedergeben, mit geschlossenen Augen. In Paris liest man auf Französisch. Ein junger Mann spricht sie an, die Bücher fallen auf den Boden, sie bücken sich nach ihnen, ein Sonnenschein, ein Zitat, er lächelt. Zeigen Sie Ihre Zähne, sagt der weiße Kittel und holt sie in die Realität zurück. Scheu öffnet sie den Mund. Alle strahlend weiß, keine einzige Plombe. Es geht zu wie auf einem Pferdemarkt. Die Zähne einer Stute werden gezählt und begutachtet. Nur wenn alles stimmt, wechselt sie den Besitzer. Heute eingetaucht im Gestern. Ich tauche ein in das Gestern, suche nach dem, was ich in den Geschichtsbüchern meiner Schulzeit nicht finden konnte. Die Gastarbeit war männlich geprägt, wenn überhaupt vorhanden. Frauen existieren nicht. Bestenfalls fanden sie sich in der Familienzusammenführung wieder, obwohl ich weiß, dass die migrierten Frauen damals ganze Familien ernährten, während nicht einmal ein Drittel der westdeutschen Frauen erwerbstätig waren. Ich schwimme durch ein Meer von Geschichten, tauche nach den nicht erzählten Worten und Sätzen unserer Frauenmünder. Das Gestern formt mein Heute. Kenne ich das Gestern nicht, so werde ich mein Heute oder zukünftiges Heute nicht verstehen, denke ich. Die vielen Frauen, die dieses Land mit aufbauten und veränderten, finden sich in der deutschen Geschichte kaum wieder. Starke Frauen, mutige Frauen, unsere Mütter, unsere Großmütter. Und jetzt gehen wir weiter. Also wir sind jetzt in der Oberpfalz 1973. Nur macht ihre Erfahrungen in der Porzellanfabrik. Nur erzählt Tülay von ihrem Tag in der Fabrik. Von Aisha, den Tränen, der Sprache und von ihrer Forderung, Deutsch lernen in der Fabrik. Sie spricht von einem Streik, von dem Verrat, als sie sich beim Bürgermeister über das Wohnheim beschweren wollten, von ihren Ängsten und von ihrer Wut, von Koyungöse und dem Pfarrer, von der Akkordarbeit, von ihnen, die es einfach mit sich geschehen lassen, diesem Unmachtsgefühl, nichts tun zu können. Worte fliegen wirr durch den Raum und Tülay fängt sie ein. Tülay steht zu ihr, das spürt sie. Sie ist nicht allein. Gemeinsam werden sie einen Plan entwerfen und das Recht auf Sprache, das Recht auf Bildung einfordern. Nur und Tülay sitzen auf der Friedhofsbank. Sie besuchen das Grab von Koyungöse. Nur hat Tülay von Margarita erzählt, ihrem Kampf in der Fabrik und ihrem frühen Tod. Vertieft ins Gespräch nehmen sie den Pfarrer nicht wahr. Sie sehen ihn erst, als er bereits vor ihnen steht. Der Pfarrer freut sich über den Besuch der Frauen und bemerkt nicht, dass er das Gespräch der Frauen durch seine Anwesenheit unterbricht. Nur stellt Tülay den Pfarrer vor. Das ist der Pfarrer, von dem ich dir erzählte. Er heißt Peter. Und das ist meine Freundin Tülay. Wir wohnen zusammen im Wohnheim und teilen uns dort ein Zimmer. Pfarrer Peter Friedrich setzte sich zu den Frauen auf die Bank. Er sei in der Vorbereitung des Osterfestes, erzählt er. Ostern? Was ist das? Fragt Tülay neugierig. Der Pfarrer erklärt, dass im Christentum zu Ostern die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gefeiert wird. Es sei eines der ältesten christlichen Feste. Ostern überrage alle anderen Feiertage, so wie der Glanz der Sonne alle Sterne überstrahle, habe der heilige Bischof Gregor Onasians aus Kappadokien gesagt. Heute schenke man sich zu Ostern bunt bemalte Eier oder auch Schokoladeneier. Im Christentum durfte man nach der Fastenzeit wieder Eier essen. Um gesegnete und nicht gesegnete Eier zu unterscheiden, färbte man die ersteren, erklärte der Pfarrer den beiden Frauen. Ostern und der Brauch mit den Eiern waren neu für Nur und Tülay. Der Abend bricht an. Nur und Tülay verabschieden sich vom Pfarrer. Auf dem Weg ins Wohnheim gehen sie ihre Ideen noch einmal durch. Protestbrief, Streik, Flugblätter. Sie planen und sie verwerfen. Immer anders, immer wieder neu. Im Wohnheim angekommen, legen sie sich gleich ins Bett und setzen liegend ihren Gedankenaustausch fort. »Ich muss schlafen. Mein Kopf ist weich wie ein Ei«, sagt Tülay müde. Nur lacht auf. »Ich hab's, du Eierkopf, Eier«, ruft Nur aufgeregt. »Eier?«, fragt Tülay und ihr Blick verrät, dass sie sich nicht sicher ist, ob ihre Freundin nun vollkommen durchdreht. »Ja, Eier«, antwortet Nur. »Aber lass uns morgen darüber sprechen. In ein paar Stunden kräht der Hahn. Gute Nacht.« »Schlaf gut«, flüstert Tülay schlaftrunken zurück. Nach der Arbeit spazieren Tülay und Nur wieder zum Grabstein von Koyungöse. Tülay ist gespannt, was die Freundin ihr wohl vorschlagen wird. Sie setzen sich. Einige Minuten sprechen beide nicht. Tülay hält die Stille nicht aus und fragt, »Sag, was war das mit den Eiern gestern?« Nur holt aus. Weißt du noch die Eier zum Fest der Deutschen? Die bunt bemalten. Das, was der Pfarrer uns gestern erzählt hat. Ja, ja, was ist mit denen? Fragt Tülay. Während des kurzen Wortwechsels hinterfragt nur ihre Idee zum Abend zuvor. Sie ist unsicher und möchte sie verwerfen. Nur, Nur, sag schon, woran denkst du? Fragt Tülay ihre Freundin. Nur sammelt sich und sagt, wir werden mit Eiern protestieren, gekochten Eiern. Auf jedes Ei kommt ein Buchstabe oder ein Schriftzug und damit formulieren wir unsere Forderungen. Bunte Eier. Und dann verschenken wir sie. Natürlich gibt es auch Plakate und so etwas und noch viel mehr. Was denkst du? Tülay denkt nach. Dann sagt sie, wir brauchen mehr Frauen, viele verschiedene Sprachen und vor allem eine, die sehr gut Deutsch kann. Die beiden Frauen schauen sich an und wie aus einem Mund rufen sie, Rosa. Nur und Tülay beschließen, einen Forderungskatalog aufzustellen. Sie überlegen nach der Arbeit, nach den vielen Überstunden und Sonderschichten, sind die Frauen zu müde. Niemand kann dann noch ein Buch in die Hand nehmen und Deutsch lernen. Es ist ja gut für die Arbeit und damit ein Teil der Arbeit. Wir werden Deutschunterricht in der Fabrik fordern, schlägt Nur vor. Tülay ist begeistert. Ja, und ich möchte eine vernünftige Ausbildung. Wir brauchen Bildung und Zertifikate oder sowas ähnliches. Ich möchte nicht mein gesamtes Leben in der, wie nennen die Deutschen es noch, Leichtlohngruppe verbringen. Als sei unsere Arbeit leicht, denkt Tülay laut. Die Idee mit den Eiern gefällt ihr gut. Buchstaben und Wörter lassen sich darauf schreiben. Bildung, Deutsch. Sie sammeln ihre Forderungen in Stichpunkten auf einem Stück Papier. Sie planen eine geheime Versammlung mit ein paar Frauen zur Beratung. Die Westberliner Hausbesetzerin Rosa soll sie unterstützen. Plakat oder Flugblätter müssen gedruckt werden. Bestimmt hat Rosa Erfahrung, kennt eine Druckerei oder kann beim Texten auf Deutsch helfen. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Mehrere Frauen haben sich zum Picknicken auf der Wiese verabredet. Jeder hat eine Kleinigkeit mitgebracht. Salate werden angerichtet, Obst wird geschnitten, Tee ausgeschenkt, das mitgebrachte Gebäck verteilt. Nur und Tülay sind umringt von mehreren Dutzend Frauen aus dem Wohnheim. Sie haben dieses Picknick gemeinsam mit Sabriye und Mercedes organisiert. Die fünfte Eingeweihte ist Rosa. Per Telefon ist sie von Nur und Tülay instruiert worden. Freitagabend ist sie mit dem Zug aus Berlin gekommen. Sie verbringt das Wochenende bei Nur und Tülay im Heim. Nur spricht zu den Frauen über die Akkordarbeit, den Lohn und die vielen teilweise gefährlichen Missverständnisse aufgrund der fehlenden Sprache. Die vier anderen Frauen unterstützen sie. Die drei Hauptforderungen stellt Tülay vor. Deutsch lernen in der Fabrik, bessere Bildung, höherer Lohn. Und Mercedes präsentiert die Eierprotestidee. Nachdem sie sich warm geredet haben, schauen sie in die Runde. Stille. Die Frauen schauen sich fragend an. Dann ergreift Jemile das Wort. Jemile, die sich in der Gruppe sonst ruhig und unauffällig verhält, lacht laut. Kızlar, ich bin dabei. Kızlar, ich spendiere die Eier. Jemiles gelöstes Lachen steckt die anderen Frauen an. Nesrin gluckst. Bring uns aber nicht die falschen Eier, Kız. Taşak pişir mi yedim sonra? Onun tadı ayrı. Alle Frauen lachen. Auch die, die kein Türkisch können, haben das Wortspiel verstanden. Jemile, Nesrin, Sibel, Aisha und Selandia machen mit und mit ihnen viele weitere Frauen aus den verschiedenen Abteilungen im Betrieb. Sie wollen ihre Forderungen auf Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Spanisch und Griechisch übersetzen. Bildung ist international, ruft Jemile begeistert. Sie schnalzen mit den Zungen und schnipsen mit den Fingern.
Sabine Haag, das ist doch mal ein gutes Beispiel, diese Eier für eine kulturelle Aneignung.
Ja, genau, genau. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie, also überhaupt erstmal sozusagen die Begegnung zwischen Nur und Peter Friedrich, dem Pfarrer, die sich eben auf diesem Friedhof in diesem kleinen Ort kennenlernen, wo Nur immerzu an dem Grab von Margarete Steinmann sitzt. Der Pfarrer erzählt Nur auch die Geschichte von Margarete Steinmann, die eben als junge Arbeiterin in dieser Porzellanfabrik, aber in Thüringen in den 20er Jahren auch schon für bessere Arbeitsbedingungen, für den 8-Stunden-Tag kämpft. Und dann kommt sozusagen diese Geschichte mit Ostern dazu, weil der Pfarrer sich darauf vorbereitet und und sie daraus diese Idee für diese Aktion, was ich wirklich eine sehr gelungene, genau, und es ist sozusagen eine umgekehrte Form der Aneignung, nicht die Mehrheitsgesellschaft, die sich sozusagen irgendein Element aus der marginalisierten, zugewanderten Kultur sozusagen aneignet, sondern umgekehrt werden jetzt die Ostereier zu einem politischen Manifest sozusagen.
Und auch nicht von allen gern gesehen. Ne?
Ja, genau. Als sie dann die Aktion dann tatsächlich machen, am Ostersonntag vor der Kirche, regen sich dann die Dorfbewohner, die aus der Kirche auf, dass das jetzt eben die heiligen Eier, die nicht mal gesegnet sind, mit den politischen Forderungen verunstaltet worden sind. Und der Pfarrer sozusagen segnet dann auch schnell die Eier. Und es gibt ja noch einen zweiten Pfarrer im Buch, um das noch kurz zu erzählen, der so eine Rolle spielt, nämlich der von Mercedes, der Pater Perez, der jetzt für Mercedes sozusagen politische Sozialisation eine wichtige Rolle spielt. Das fand ich irgendwie ein interessantes Moment. Zwei Geistlichen.
Den gab es übrigens wohl wirklich. Mhm. Also bei dem Streik, da gab es wohl wirklich einen Pfarrer, der die Frauen damals auch politisiert hat und ihnen Arbeitsrechte praktisch nahegebracht hat. Ich glaube, es gibt noch so viele Geschichten aus dieser Zeit, also die wir nur herausfinden können, indem wir wirklich einfach ganz viele Zeitzeugengespräche führen.
Na, das ist, glaube ich, auch die Ebene des Glaubens, die auch eine große Rolle spielt bei dem Großvater von Su, also dem Vater von Nur, der als Dede durch das Buch geht, vor allen Dingen durch seine sehr großen Augenbrauen, die sehr lebendig sind, beschrieben ist und auch hinreichend beschrieben ist. Das ist sehr schön gemacht. Sie müssen ihn gar nicht genauer kennzeichnen. Es reicht aus, die Augenbrauen zu erwähnen. Und wenn die Augenbrauen dann bei einem anderen Mann auftauchen, dann ist die Liebe auch schon geschehen, weil diese Augenbrauen offenbar alles tragen. Und auch das ist ja ein gläubiger Mensch. Und auch dort kommt diese Gerechtigkeitsvorstellung. Also hier würde man sagen, im Urchristentum ist sie angesiedelt. Im Islam ist sie wahrscheinlich auch schon sehr früh angesiedelt, weil Religion immer auch gesellschaftlich verbindende Ideologien, Vorstellungen sind. Nun haben wir eben auch ein bisschen Türkisch gehört. Das kommt ja öfter vor. Es werden immer wieder Verwandtschaftsbeziehungen eingeführt. Die stehen dann nach dem Vornamen und man denkt sich nach einiger Zeit, ah, das heißt dann wohl wahrscheinlich das. Oder es kommt zwei Zeilen später oder zwei Seiten später. Also sie werden nicht alleingelassen damit. Aber ich, der ich nur wenig mehr als Anne kenne, was ich immer auf den Spielplätzen in Berlin gehört habe, kam damit auch gut zurecht. Nur ich habe mich natürlich irgendwann gefragt, warum machen Sie das?
Das war auch einfach nur ein Gefühl. Also es gehört einfach dazu. Also der Dede muss Dede genannt werden, weil das einfach zu dem Bild passte, wie ich den Dede gesehen habe. Mhm. Großvater hätte eine größere Distanz bedeutet. Dede war dann irgendwie näher. Also es ist ein reines Gefühl. Mhm. Ich nenne zum Beispiel meine eigene Mutter, nenne ich im Deutschen beim Vornamen. Im Türkischen nenne ich sie aber Anne. Mhm. Also wenn ich mit ihr Deutsch spreche. Also es hat sich irgendwie so entwickelt. Es ist halt eine Emotionalität, die man irgendwie, keine Ahnung. Ich finde so bestimmte Beschreibungen und Bilder im Türkischen, die brauchen bei mir auch das Türkische dann. Also dann empfinde ich es anders, als wenn ich es in einer Übersetzung oder so lesen würde.
Ich dachte, es geht vielleicht, Sabine Haag, her, da auch um Aushandlungsprozesse und um Aneignungsprozesse, also um das Fremde im Eigenen oder um das Eigene im Fremden, also Ostereier oder türkische Worte, weil das natürlich auch die Umgangsform war wahrscheinlich. Also wann immer sich Mutter und Tochter unterhalten haben, werden sie Türkisch gesprochen haben. Mit Dede sowieso. Mit einigen, mit Tülay zum Beispiel, wird auch, glaube ich, habe ich angenommen, Türkisch gesprochen. Weiß man nicht. Aber
man weiß es nicht. Und ich finde, also das war auch bewusst, man weiß es nicht. Also es kann ja sein, dass sie Deutsch gesprochen haben.
Ja.
Also man weiß es einfach nicht. Das wollte ich auch so stehen lassen. Also was man früher in der Literatur gemacht hat, war ja, dass man so ein Falschdeutsch dann irgendwie den Menschen in den Mund gelegt hat.
Ja.
Und das fand ich mal sehr schrecklich.
Ja.
Also erstens hat es überhaupt nicht gepasst, weil das war eine Wahrnehmung von meistens dann einer weißen deutschen Person, wie sie glaubt, wie die andere Person gesprochen hat oder gesprochen haben könnte. Das würde ich mir auch selbst gar nicht aneignen wollen, weil ich bin mit Hochdeutsch groß geworden
Ja, also ich fand das auch irgendwie sehr schön und irgendwie auch wirklich stimmig, dass es nicht markiert wird. Ah, jetzt sprechen die Migranten, also haben wir jetzt irgendein anderes Deutsch sozusagen.
Nee, ich habe da auch wieder an Fenster gedacht, also an Fenster, die da aufgemacht werden, also in dem Falle ins Türkische. Es gibt auch einen Kommentar im Buch dazu, also der ist auch so hübsch. Nach dem Umzug aus der Oberpfalz nach Berlin muss nur nach Bayerisch nochmal Deutsch lernen. Also Sabine Haag, es gibt eine große Diskretion in dem Buch. Wir bekommen sehr viel mit über den Arbeitskampf und über die freundschaftlichen Beziehungen. Es wird niemals so, dass man denkt, jetzt werden hier Gefühlswelten intimster Art ausgebreitet. Und nicht einmal zwischen Tochter und Mutter ist das so. Erzieherische Konflikte gibt es offenbar gar nicht. Es gibt einen großen Respekt, eine große Liebe, was auch daran liegt, dass die Tochter natürlich sehr viel älter schon ist in dem Augenblick, als sie schreibt. Aber gleichwohl, es hat so ein bisschen was von einer Hagiographie. Das ist ein sehr schönes Mutterbild.
Ja, das stimmt. Hagiographie daran, also das hatte ich jetzt als Bild vielleicht nicht. Aber das fällt schon auf, sozusagen, dass wenig Reibung zwischen Mutter und Tochter, das kann nicht so gewesen sein.
Aber es fehlt einem nicht im Buch, überraschenderweise, oder?
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich was, was man erst im Nachhinein dann irgendwie nochmal drüber nachdenkt, wenn man irgendwie sich nochmal die Konstellation sozusagen durch den Kopf gehen lässt. Während dem Lesen hatte ich das, den Eindruck auch nicht. Aber die Konflikthaftigkeit von Intimbeziehungen, das ist nicht das Romanthema. Insofern habe ich das jetzt nicht vermisst.
Wir haben eine zweite Lesung vorbereitet. Da geht es um die Liebe übrigens, die nur noch nicht kennengelernt hat. Ihre Freundin Thülay mit Ali eben jedoch schon. Und dann haben wir wieder einen Teil dabei, der ist wieder kursiv, also von der Tochter von Nur von Su erzählt. Das sind die Personen, die vorkommen.
Einmal die Woche telefonieren Ali und Thülay. Meistens kommt Thülay nach dem Telefonat schimpfend die Treppen hoch ins Zimmer. Schnaufend setzt sie sich dann ans Fenster und zündet sich eine Zigarette an. Eigentlich raucht sie nicht, nur wenn sie aufgewühlt ist. Sie schaut weit in die Ferne. Ein feuchter Schleier zieht über ihre großen braunen Augen. Gleichzeitig zetert sie weiter vor sich hin. Nur liest in Thülays Blicken Sehnsucht und Leidenschaft. Sie kennt diesen Ausdruck der Liebe von ihrer Mutter. Heute eingetaucht im Gestern. Oh Mann, meine Knochen tun mir immer noch weh. Eure Großmutter kann nicht die Finger von mir lassen, sagt Dede heute noch oft am Frühstückstisch. Wie ein kleiner Junge lacht er schelmisch und schaut zu meiner Nenne hinüber, während seine grauen, dicken Augenbrauen glücklich tanzen. Nenne brummt dann vor sich hin. Ihre Brauen zieht sie zu einem Ajib, das gehört sich nicht zusammen. Als junge Frau konnte ich die Liebe deiner Großeltern in ihren Augen und an ihren Augenbrauen ablesen, erinnert sich meine Mamutschka. Heute studiere ich die Augen und die Brauen meiner Anne. Der Mann, der die Brauen meiner Anne seit ein paar Jahren tanzen lässt, heißt Herbert. Herbert ist groß gewachsen, grau-grüne Augen, mittlerweile graue, schlanke Brauen und seine Nase ist mit einer halbrunden Drahtbinde bestückt. Seine Lippen schmal und sein Kopf, seitdem ich ihn kenne, glatt rasiert. Nenne behauptet, er sei Annes deutscher Bruce Willis. Sitze ich mit Nenne, Dede, Anne und Herbert an einem Tisch, kann es zu einer lustigen Augenbrauenparty kommen. Während Dedes Augenbrauen hin und her tanzen, Nennes zusammengekniffen heiraten, schlagen Annes Brauen Wellen von links nach rechts. Ihr ganzer Körper scheint sich in einem großen See der Liebe zu wandeln, wenn Herbert an ihrer Seite sitzt. Selbst an Tagen, an denen sie über ihn schimpft, ergreift die Leidenschaft über ihre Brauen Besitz von ihrem Körper. Dedes frühes und wesentliches Erbe an meine Anne sind seine Augenbrauen. Auch ich bin nicht verschont geblieben von diesem Vermächtnis. Wenn mein Herz besonders aufgeregt schlägt, bewegen sich meine Brauen zum Takt meines Herzens. Jetzt lasse ich eine kleine Passage aus. Oberpfalz 1973. Dieses Ding mit der Liebe ist nicht immer so einfach, weiß Sabrie. Als Briefeschreiberin des Wohnheims kennt sie fast alle Liebesgeschichten der Frauen. Die, die nicht schreiben können oder denen das Schreiben schwerfällt, gehen zu Sabrie. Sabrie kommt aus Diyarbakır und hat in Ankara Medizin studiert. Sie hat rotes, langes Haar und kastanienbraune, runde Augen. Wie alle Frauen arbeitet sie in der Porzellanfabrik. Sie träumt davon, wieder an einer Universität zu studieren. Erst will sie etwas sparen und dann studieren, hier in Deutschland. Sabri schreibt Briefe an Daheimgebliebene und Liebesbotschaften. Die Post geht in die Türkei und in Wohnheime in der weiteren Umgebung in Deutschland. Sabri, die Liebesbotin, wird sie zärtlich von den Frauen im Wohnheim genannt. Die Botin hat sich ein paar Tage freigenommen und ist zu Freundinnen nach Duisburg gefahren. Nur vertritt Sabri in dieser Zeit. Nach der Arbeit schreibt sie nun täglich dutzende Briefe in die Türkei. An Kinder, Ehemänner, Mütter und Väter. Tränen schmücken die Briefe. Sie beschreibt das Leben in der Fremde und die Sehnsucht nach den Lieben zu Hause. Die Frauen erzählen, Nur schreibt. Während sie schreibt, entwickelt Nur Traumlandschaften auf Leinwand. Episch-lyrische Filmformate. Sie sieht die Daheimgebliebenen lachend und weinend. Viele Dörfer, Steine, Geröll, üppige Flora und bunte, lebendige türkische Städte. Sie verliert sich in Tagträumen in der Ägäis auf einer Insel, in eines der abgelegenen Dörfer am Rande des ostanatolischen Taurusgebirges oder in einer kleinen Stadt an der Schwarzmeerküste. Nur bewegt sich zwischen Olivenbäumen, läuft auf trockenem, mit Disteln übersätem Boden und rennt von Teeplantagen zu Haselnussfeldern. Sie umarmt Kinder, weist deren Väter zurecht und küsst die Hände der Großmütter und Großväter. Für eine kurze, kostbare Zeit lenkt es sie von ihrem eigenen Heimweh ab. Die Frauen im Heim sind ihr sehr dankbar. Nur in einem Brief verliert sie das Publikum. Nesrin, eine der Frauen aus Nurs Wohnheim, bittet sie um einen richtigen Liebesbrief. Ihr Liebster lebt in einem Wohnheim für Männer. Früher standen sie gemeinsam in der Fabrik am Band. Heute arbeitet er mehrere hundert Kilometer entfernt bei einem Autoproduzenten. Was soll ich ihm schreiben? Fragt Nur. Kız, du weißt schon, das, was man so schreibt, antwortet Nesrin und zwinkert ihr zu. Nur versteht nicht ganz, was Nesrin meint, fragt aber nicht weiter nach. Sie fängt an zu schreiben. Ihre Gedanken, ihre Sehnsüchte. Sie schreibt über die Fabrik, das Wohnheim, die vielen Ungerechtigkeiten, die sie tagtäglich erleben. Über Aisha aus Marokko, die auf ihrem Pass 19 Jahre alt ist, in Wirklichkeit aber erst 17. Deren Arme vom vielen Heben der Planken schmerzen und die deshalb nachts kaum schlafen kann. Über die 24-jährige Selandia aus Griechenland, die einen Deutschen geheiratet hat und mit ihm keine Wohnung findet, weil sie sich nicht kirchlich trauen ließen. Im Dorf wird sie als Kommunistenschwein beschimpft und ihr wird eine wilde Ehe vorgeworfen, trotz standesamtlicher Trauung. Über Sibel aus der Türkei, die fast täglich von der Leitung angebrüllt und als faul beschimpft wird, weil sie die Anweisungen nicht versteht. Und über Koyungüsü, ihre heimliche Verbündete auf dem Friedhof. Innerhalb weniger Minuten füllen sich die Seiten. Mit jedem folgenden Blatt Papier spürt Nur ihre angestauten Wut und Trauer nach. Lang ist der Brief, sehr lang. Nesrin ist begeistert, als sie die vielen Seiten sieht. Nur ist glücklich, ihre Gefühle so ausführlich auf Papier gebracht zu haben. Ihr erster Liebesbrief, denkt sie stolz. Gemeinsam mit Nesrin bringt sie den dicken Brief zur Post. Nur ist ebenso aufgeregt wie Nesrin. Jeden Abend fragen sie die Heimleiterin nach Post für Nesrin. Der Geliebte von Nesrin lässt sich mehrere Wochen Zeit mit der Antwort. Nesrin und Nur werden unruhig. 2 Wochen nach dem Opferfest, es ist bereits Anfang Februar, kommt das Antwortschreiben. Der Brief fällt kurz aus, sehr kurz. Nur ist enttäuscht. Schließlich hat sie ihr Inneres auf das Papier gebracht. Nesrin zeigt sie ihre Enttäuschung nicht. Diese schaut aufgeregt auf das Blatt. Nur liest Nesrin den Brief vor. Böcem, mein Käfer. Was ist das für ein kühler Brief? Wer sind all diese Menschen? Hat die Arbeit dich verrückt gemacht? Wer ist Koyungüsü? Gibt es etwa einen anderen Mann in deinem Leben? Oder habe ich dich verärgert? Wenn du mich nicht mehr willst und es einen anderen Mann gibt, sag es mir. In zärtlicher Erinnerung streichle ich deine weichen Brüste und küsse deine vollen Schenkel und Lippen. Dein R.A. Nurs Gesicht rötet sich beim Lesen. Nesrins Augen werden immer größer. Mit dem letzten Punkt im Brief kreischt Nesrin auf. Chris, Mädchen, was hast du geschrieben? Über die Arbeit, das Leben, antwortet Nur. Alles, was mir durch den Kopf ging, Gedanken und Gefühle eben. Was für ein Idiot. Konnte der nicht richtig lesen? Ich habe doch über meine Gefühle geschrieben. Was für ein Esel, denkt Nur. Nesrins Stimmlage erinnert Nur an die Krähen, die sie am Friedhof manchmal beobachtet. Gefühle? Was? Warum? Du solltest ihm etwas Heißes schreiben. Hast du noch nie einem Mann geschrieben? Hast du noch nie einen glühenden und verführerischen Brief geschrieben? Nurs erster Liebesbrief war ein absolutes Fiasko. Die fehlende Erotik von Nurs Brief korrigiert Sabrie mit einer doppelten Dosis Erotik im darauffolgenden Brief und rettet so die Kommunikation des Paares. Tag für Tag verlassen Briefe das Wohnheim. Liebevolle, traurige, kämpferische und erotische. Nur schreibt auch an ihren Vater, ihre Mutter und ihre Brüder. Sie hilft weiterhin den anderen Frauen im Wohnheim beim Schreiben von Briefen. Lediglich von den Liebesbriefen, den erotischen, lässt sie jetzt die Finger. An einen Liebesbrief wagt sie sich erst viele Jahre später wieder. Es wird ihr eigener sein.
Liebe und Aktivismus, oder? Liebesbriefe aus dem Geist des Aktivismus. Wir haben Ihnen jetzt leider vorenthalten eine sehr schöne Wendung aus dem Buch, die da heißt, weil es um einen Bewerber geht, von Nur, der ortsansässige Antonio Banderas. Und dergleichen finden Sie noch mehr in dem Buch. Aber wir hören jetzt auf in der Reihe Literatur und Wissenschaft, gemeinsam veranstaltet von dem Literaturhaus Berlin und Deutschland von Kultur, haben Gün Tank und Sabine Haag gesprochen über Gün Tanks Roman Die Optimistinnen, Roman unserer Mütter, erschienen bei S. Fischer. Mein Name ist Jörg Plath und ich danke Ihnen beiden auf dem Podium für das Gespräch und dem Publikum für die geneigte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Okay.